Durch diese Weisheit, die er aus eben dieser Summe seiner Erfahrung gewonnen hat, zeigt er den heutigen Fachleuten, wie sie ein Leben mit Ausgeglichenheit, Integrität und Sinn führen können. So.
Das Leben ist mehr als Arbeiten, Haken dran. Man soll seine privaten Beziehungen pflegen, Haken dran. Private Beziehungen sind am Ende das, was einen glücklich macht, Haken dran. Und trotzdem hat man ja den Drang nach Selbstverwirklichung. Und im Idealfall schaffe ich diese Selbstverwirklichung ja sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext.
Geh mit deinem Privatleben so um, als wäre es dein wichtigstes Projekt. Ja, und investiere nicht zu viel in Arbeit, dafür mehr in zwischenmenschliche Beziehungen. Also schau einfach auch mal auf dein Leben, als wäre es gerade der geilste Pitch, den du machen musst.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt. Mit Joanna Marie Stolz, Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 85 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Ja, herzlich willkommen, und wir sind total müde und haben echt dicke Augenringe, also ich aus anderen Gründen als Philipp natürlich, wie ihr wisst, mit einem kleinen vier Monate alten Sohn mittlerweile. Aber die Nacht lief nämlich der
Super Bowl.
Super Bowl. Und natürlich haben wir, also ich so halb, auf jeden Fall mitgefühlt, das gesehen. Wir haben gerade schon ganz heiß diskutiert, weil es ist ja immer so diese Pause, beziehungsweise der Musik-Act
die
sozusagen.
Halbzeitshow. Powered by Pepsi.
Ja, genau. Mhm. Nochmal ein bisschen hier Werbeblock
absolut
für Pepsi.
Grüße an Pepsi.
Genau, Grüße
wir
an Pepsi.
Wir suchen einen Sponsor.
Und wir waren beide, genau, oh ja, hallo da draußen. Ja. Wir waren beide gerade ganz irritiert darüber, wie alt wir schon sind, denn diese Zusammensetzung, ja, der Legenden dort auf der Bühne, das war ja so echt unsere Zeit, damit sind wir so groß geworden.
Vor 20 Jahren.
Jay Blige, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, ja, auch.
The one and only Eminem.
Absolut, mega.
Slim Shady. Marshall Mathers.
Das war einfach der Hammer damals, ja.
Es war der Hammer damals und es war der Hammer gestern.
Gestern.
Also mein Herz ist höher gehüpft.
Cool.
Ich merke zwar, dass man mit Mitte 30 nicht mehr so gut rauskommt, wenn man mitten in der Nacht den Super Bowl guckt, aber das nimmt man doch gerne in Kauf.
Dafür siehst du gut aus.
Wenn Hip-Hop, vielen Dank. Wenn Hip-Hop die Bühne übernimmt, dann muss man aufstehen, sonst entzieht man sich jeglicher Legitimation, The Ambition CEO zu sein. Richtig. Da hat man nachts um 2 Uhr spaliert zu stehen. Ja. Sonst funktioniert das nicht.
Total, voll gut. Ja.
Oder?
Ja, ich mache das bei der Oscar-Verleihung, habe ich das immer gemacht tatsächlich.
Echt?
Ja, so wenn man
mit Red Carpet Pro7.
Richtig.
Hier, wie heißt nochmal, der immer am Red Carpet stand, der Dude. Sie, die immer Rap moderiert hat und
genau.
Er, nicht Gosejohn, wie heißt der denn nochmal? Ja, irgendwie so, der hat dann später auch Schlag den Rap moderiert und
ja,
so.
Ja. Ich habe alle Namen vergessen. Egal.
Raus,
es ging auch nur um Outfits
Folge.
Eigentlich. Es ging immer nur um Outfits, rote Red Carpet Momente und um die lustigen Moderationen. Das war immer irgendwie die Entertainer, die dann da quasi moderiert haben. Das fand ich immer ganz, ganz witzig. Und die Laudatios, das war ja auch immer ganz, ganz klasse. Aber wir sind ja bei einem völlig anderen Thema
heute. Ich wollte gerade sagen, wir verplappern
denn,
uns.
Genau, wir haben weder den Super Bowl heute dabei, noch irgendwie die Oscar-Verleihung und irgendwelche Fashion-Fauxpas. Das nehmen wir wieder in andere Folgen auf, denn darüber sprechen wir ja auch ganz gerne. Oh, ich habe übrigens gerade Komplimente von Philipp bekommen für
das
mein
stimmt.
Outfit. Von daher ganz cool, das nur mal am Rande, um einfach mal zu sagen hier, wie gut ich aussehe und natürlich, wie großartig Philipp auch einfach ist, denn wir rühmen uns nicht, ab und zu auch mal uns gegenseitig zu loben.
Das stimmt.
Gehört einfach dazu. So.
Wir müssen loslegen.
Ich weiß, wir haben ja kurzes Format und so.
Ja.
Also, mir ist in der Vorbereitung zu Hause ein Buch in die Finger gefallen, das ich vor einigen Jahren echt verschlungen habe, so als kleiner Bücherwurm, ne? Also du bist ja eher YouTube-Wurm, aber ich
das
bin
stimmt.
ja Bücherwurm. Und von dem ich heute berichten möchte, beziehungsweise ein paar Learnings mit euch teilen. Und zwar geht es um einen der berühmtesten Harvard-Professoren und Unternehmer der letzten Jahrzehnte und ein Mensch, zu dem ja Jeff Bezos, Mark Zuckerberg und die Creme de la Creme aus dem Silicon Valley aufschauten, beziehungsweise auch Rat suchten. Ich spreche von Clayton M. Christensen. Vielleicht erstmal ein Name, den ihr so noch gar nicht so gehört habt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du den Namen schon
noch
mal gehört?
Noch nie gehört.
Er ist Wirtschaftswissenschaftler, Professor, wie gesagt, an der Harvard Business School und Unternehmer und Autor des berühmten Buchs The Innovator's Dilemma. Das sagt euch vielleicht dem einen oder anderen was. Denn wenn man sich mit Innovationsmanagement beschäftigt, was gefühlt heute jeder tun sollte, der ein effizientes Business aufbauen will, dann kommt man da nicht dran vorbei. Also Innovators Dilemma, vielleicht nur in einem Satz von 97, auch schon Wahnsinn, auch schon Jahre her, beschäftigt sich mit dem Konzept der disruptiven Innovation und wer neue Technologien große Unternehmen zum Scheitern bringen. Also die ganze Thematik um Airbnb und Uber und Netflix und Co. Das hat er damals geschrieben. Und daraufhin kamen wahnsinnig viele Unternehmensgründer zu ihm von Großkonzernen, haben gesagt, oh, können wir mit dir sprechen, weil was du da beschreibst, da sind wir gerade, ne, in diesem Innovationsdilemma sozusagen. Neues zu schaffen, Altes zu disruptieren. Aber wie gesagt, darum geht's nicht. Damit ist er aber bekannt und berühmt geworden. Ne? Er ist Wirtschaftswissenschaftler schon, wie gesagt, an der Business School. Und sicherlich ein spannendes Thema, das nehme ich mal vielleicht für einen anderen Podcast mit. Also Innovators Dilemma könnt ihr euch merken, aber darum geht's nicht. Und ebenfalls ist er Autor des Buches, und zwar How Will You Measure Your Life? Ja, so mit der englische Titel. Das Buch, was mich tatsächlich sehr berührt hat auch. Ein ganz, ganz kluger Mann, der aus der Wirtschaftswissenschaft spricht über Phänomene der Neuzeit und das im Endeffekt auf unser Leben überträgt und sagt, hey, auf was kommt es denn am Ende des Lebens eigentlich wirklich an? Also wie misst du eigentlich dein Leben oder wie bewertest du eigentlich den Erfolg deines Lebens, also deines Privatlebens, mal so in Anführungsstrichen gesagt. Also ein sehr inspirierender Mann. Ihr hört, wie ich schon darüber spreche. Der hat mich sehr bewegt. Leider verstarb er in 2020 an den Folgen einer Leukämieerkrankung. Hatte davor auch einen Schlaganfall. Also ist auf jeden Fall, ja, musste einige schlimme Situationen durchrocken. Ich glaube, dann kriegt man auch manchmal noch einen anderen Blick tatsächlich aufs Leben. Er sagte einmal, it's actually really important that you succeed at what you're succeeding at, but that isn't going to be the measure of your life. So kann man sich auch nochmal so auf der Zunge zergehen lassen. Jedes Semester, das fand ich ganz toll, am letzten Tag seines Managementkurses, also er lehrte in Harvard, in Cambridge, Betriebswirtschaftslehre, hatte der Harvard-Strategieprofessor die Angewohnheit, seine Studenten aufzufordern, die Prinzipien des Managements, also das, was er das ganze Semester gelehrt hat, auf ihr persönliches Leben anzuwenden. Also er hat einen Use Case gemacht, am Ende seines Semesters immer, und hat gesagt, hey, und jetzt all das, was ihr gelernt habt, ja, Skalierung und Prinzipien und Prioritäten und, wendet das auf euer Leben an. So. Es war immer das, was er am Ende des Semesters gemacht hat und womit er ganz, ganz viele Menschen bewegt hat, anders zu denken. Er hat, das muss man, glaube ich, als Zeitnot sagen, er war nicht immer nur Professor, ja, so ein angestaubter Professor könnte man ja meinen. Der hat ganz lange für Boston Consulting gearbeitet, also war in der Unternehmerwelt unterwegs und außerhalb der Lehre sozusagen auch viel gemacht. Er sagte, reserviert euer bestes Geschäftsdenken nicht für eure Karriere. Muss man erstmal kurz, ne? So, also euer bestes Geschäftsdenken nicht für die Karriere aufbewahren, sondern ihr solltet euch die schwierigsten Fragen des Lebens stellen und diesen Sinn in eurer Karriere und in eurem Privatleben verfolgen und anwenden. Klingt ja erstmal so ein bisschen eh so, ne? Also ja, klar, natürlich müssen wir irgendwie auch auf unser Privatleben anwenden. Aber er inspirierte damit tatsächlich sehr, sehr viele seiner Leser und Studenten und auch Leistungsträger in der Gesellschaft, diese Theorien der Geschäftswelt aufs Privatleben anzuwenden. Also sehr smarter Schachzug, aber wovon sprechen wir eigentlich? Er hat, das habe ich gerade schon gesagt, viele Leistungsträger, also er kannte Jeff Bezos und diese ganzen Könige der Nation, ja, und Königinnen. Er hat selber gegründet und hat erkannt, dass ein Maß für das Leben eines Menschen mehr sein muss als die Zeit, die er im Büro verbringt, ja. Und er hat viele Insider-Beispiele in diesem Buch auch genannt aus der Unternehmenswelt und auch, ich habe ja schon erzählt, der war auch sehr, wie sagt man, hat ein Krebsleiden durchgemacht, ja, ist Familienvater, hat 5 Kinder, also hat von allem so sehr viel, ne, mitbekommen. Arbeitswelt, Workaholic, wirklich viel, viel gearbeitet, viel, viel gelebt, viel gemacht. Und durch diese Weisheit, die er in dieser Summe seiner Erfahrung gewonnen hat, zeigt er den heutigen Fachleuten, wie sie ein Leben mit Ausgeglichenheit, Integrität und Sinn führen können. So. Ich würde am liebsten das komplette Buch wiedergeben, aber leider haben wir diese Zeit nicht und das ist auch in Ordnung so. Also wenn ihr darauf Lust habt, auf jeden Fall, ich verlinke euch alles in den Shownotes. Aber ich möchte mit euch 3 wichtige Lektionen teilen, und zwar die erste Lektion, die er in dem Buch sehr detailliert beschreibt mit ganz vielen Beispielen und tollen Parallelen auch zur Unternehmenswelt. Er sagt, investiere nicht zu viel in die Arbeit und nicht zu wenig in Beziehungen. Ja, also da spricht ein absoluter Workaholic, der sagt, investiere nicht zu viel in die Arbeit und nicht zu wenig in Beziehungen. Denn die moderne Arbeitskultur, kennen wir alle, fördert und feiert oft Burnout, ja, Arbeitsbesessenheit und dass Menschen ihr Selbstwertgefühl und ihren Selbstwert aus ihrer Arbeit ziehen sollten. Klick, klack. Ich glaube, das kennen wir auch, leider. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Er bestreitet diese Kultur und argumentiert, dass unsere Familie und unsere engen Freunde letztlich unsere größten Quellen der Freude im Leben sein werden. Und damit diese Beziehungen unser Leben bereichern, müssen wir ihnen Zeit widmen. Er sagt, die Beziehung, die man zu Familie und engen Freunden hat, wird die wichtigste Quelle des Glücks im Leben irgendwann sein. Aber man muss sehr vorsichtig sein. Wenn es aussieht, als ob zu Hause alles gut läuft, wird man im Glauben eingelullt, dass man seine Investitionen in diese Beziehung zurückstellen kann. Das wäre ein gewaltiger Fehler, sagt er. Wenn in diesen Beziehungen ernsthafte Probleme auftreten, ist es oft schon zu spät, sie zu reparieren. Sehr wahr, glaube ich. Wahrscheinlich kennt das auch jeder so ein bisschen aus seinem eigenen Dunstkreis sozusagen. Und er sagt, genauso ist es oft in der Unternehmenswelt. Oft scheinen sich Unternehmen so sehr auf den Verkauf eines Produkts zu konzentrieren, dass sie die wahren Bedürfnisse der Kunden aus den Augen verlieren. Leider gehen viele Menschen Beziehungen auf genau die gleiche Weise ein. Und ob es Familie oder ihr Unternehmen ist, die eigentliche Aufgabe sollte es immer sein, die Bedürfnisse anderer zu verstehen und zu erfüllen. Also das ist keinesfalls einfach, ne? Aber er sagt, es gibt zwei Werkzeuge, die einem helfen können. Intuition und Empathie. Er sagt, und das ist auch keine Rocket Science, eine Ehe funktioniert, wenn jeder Ehepartner versteht, was von ihm oder ihr erwartet wird. Diese Erwartungen mit Einfühlungsvermögen und Intuition zu erfassen, erfordert jedoch Übung und Aufmerksamkeit, der man genau wie in einem wichtigen Arbeitsprojekt Zeit einräumen muss. Also, Quintessenz von diesem ersten Teil, ne, ist für mich, dass geh mit deinem Privatleben oder mit deinem Leben so um, als wäre es dein wichtigstes Projekt. Ja, und investiere nicht zu viel in Arbeit, dafür mehr in zwischenmenschliche Beziehungen. Also schau einfach auch mal auf dein Leben, als wäre es gerade der geilste Pitch, den du machen musst, ja. Das coolste Projekt und investiere auch da genauso rein. Ne? Das ist das, womit er irgendwie rausgeht. Du guckst gerade sehr kritisch. Wie siehst du das?
Also in der Theorie klingt das alles immer total gut. Da würden, glaube ich, auch 9,9 von 10 gerade ein Häkchen dran machen. Ich frage mich immer, ob die eigenen Ambitionen und Ziele damit vereinbar sind. Und die Frage habe ich mir aber schon so häufig gestellt, auch schon im Rahmen dieses Podcasts. Und ich habe bis heute keine so richtige Antwort darauf. Grundsätzlich, also um das mal von vorne nach hinten irgendwie durchzuspielen, das Leben ist mehr als Arbeiten, Haken dran. Man soll seine privaten Beziehungen pflegen, Haken dran. Private Beziehungen sind am Ende das, was einen glücklich macht, Haken dran. Und trotzdem hat man ja den Drang nach Selbstverwirklichung. So. Und im Idealfall schaffe ich diese Selbstverwirklichung ja sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext. Also ich tue mich sehr schwer damit, diesen beruflichen Kontext oder das Arbeiten per se immer so ein bisschen zu verteufeln, als würde man das nur tun, um Geld zu verdienen, um den Kühlschrank zu füllen und um zu überleben. Ich glaube, wir leben inzwischen in einer Zeit, wo Arbeit viel mehr sein kann und sollte und muss als das. Mhm. Stichwort Purpose, Stichwort Selbstverwirklichung etc. pp. Und wenn man dann in eine Situation kommt, in der ich gerade bin, nämlich, dass man die Chance hat, sich selbst zu verwirklichen durch seine Gründung und so weiter und so fort, finde ich, verschmilzt das eine mit dem anderen. Also das private und berufliche Glück und all diese Dinge hängen ja irgendwo miteinander zusammen. Mhm. Deswegen glaube ich, dass es weniger ein Schwarz-Weiß, ein viel oder wenig ist, sondern dass es vielmehr darum geht, die Energiewaage auszutarieren und einen guten Weg zu finden, wie man vorankommt, ohne ständig im roten Drehzahlbereich zu sein. Und das ist tatsächlich das, woran ich gerade scheitere, weil ich bin jetzt, die Ambition ist 14 Monate alt. Ich bin seit dem ersten Tag im roten Drehzahlbereich. Das heißt, wenn meine Karre irgendwie normalerweise zwischen 3.000 und 5.000 Umdrehungen die Minute hinbekommt, dann fahre ich die Karre im Moment auf 6.000. Und da ist allen Beteiligten klar, inklusive mir, das kann ja jetzt 15 Jahre also nicht 15 Jahre so laufen, ne? Denn wenn du das mit einem Auto machst, fliegt irgendwann die Kupplung durch die Gegend und bei einem Menschen halt, weiß ich nicht, Burnout, ne, der Geist. So. Und von dem her, glaube ich, ist meine Herausforderung, um irgendwie so ein bisschen aus meiner Perspektive herauszusprechen, gar nicht so sehr diese zu sagen, ich lasse Arbeit jetzt Arbeit sein und suche mein Glück im Privaten und versuche da irgendwie alles zu investieren, sondern weiterhin danach zu schauen, wie man das eine mit dem anderen gesund verbunden bekommt. Weil ich glaube, das ist tatsächlich zumindest für mich N gleich 1 der Königsweg.
Mhm. Ja, total. Also ich glaube, er spricht ja von dem Maß. Mhm. Also darum geht's ja, glaube ich, ganz oft. Ne? Und ich bin bei allem 100% bei dir. Ne? Also ich glaube, oder also so war mein Leben auch immer, mein Arbeitsleben, das ist verschmolzen. Also ich habe nicht nur das eine und das andere gemacht und Work-Life-Balance war eher ein Work-Life-Blend. Ja, es ging von einem ins andere über. Und trotzdem, und ich glaube nicht nur trotzdem, sondern genau deshalb sind wir auch so gefährdete Personen letzten Endes. Mich hat's ja vor 2 Jahren mal richtig weggekickt, was das Thema Burnout und sowas angeht. Und ich glaube, genau deshalb muss man noch mehr darauf achten, als wenn man den Griffel fallen lassen kann, weil man, Klischee gesprochen, in der Bank arbeitet und dann nach Hause geht und dann ist fertig, ja. Genau, aber die anderen beiden Dinge, die ich noch mitgebracht habe von Christensen, die sind ganz interessant. Also da geht es einmal jetzt um Ressourcen, ja. Also er sagt das Zweite, oder nicht, dass er sagt das Zweite, was ich gelernt habe aus dem Buch und wo er sehr stark drauf eingeht, ist eben, er sagt, du darfst das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren, ja. Dein Leben ist nämlich dein Geschäft, in Anführungsstrichen. Um es gut auszuführen, müssen deine Ressourcen richtig verwaltet sein, ja. Und wenn wir von Ressourcen sprechen, denken wir oft zuerst an diejenigen, die geschäftsbezogen sind, ja. Kohle, also Vermögen, Talent, Finanzen, Zeit und so weiter. Dieses Verständnis ist jedoch sehr eng gefasst, ja. Um besser zu verstehen, wie wir unsere Ressourcen nutzen sollten, müssen wir zunächst unsere Definition erweitern. Das heißt, Dinge berücksichtigen, die einem wichtig sind, wie familiäre Bindungen, lohnende Freundschaften, körperliche Gesundheit. Und in gewissem Sinne sind diese Aspekte unseres Privatlebens auch Geschäfte, ja? Und die Ressourcen, die wir in sie investieren, sind unsere persönliche Zeit, Energie, Fähigkeiten und unser Vermögen, ne? So. Also da auch nochmal den Klick, ne, im Kopf, was Ressourcen angeht.
Absolut richtig. Wir hatten hier vor, ich glaube, 3 oder 4 Wochen ein Town Hall bei The Ambition, wo wir alle zusammengetrommelt haben, um so ein bisschen über die Ziele 2022, 2023 zu sprechen. Und da ging es auch darum, dass wir hier Leistungssport betreiben. Mhm. Und Leistungssport kann man nur dann über eine sehr lange Zeit betreiben, wenn man mit seiner Energie haushält und vor allem seinen Körper und seinen Geist pflegt,
ja.
Auszeiten macht, ja. Gesund ja. ist etc. pp. Also im Prinzip wie ein Leistungssportler beim 1. FC Köln oder bei den Chicago Bulls.
Genau.
Ne, weil die können das auch nur dann 10, 15, 20 Jahre lang machen, 20 die wenigsten, eher 10, aber du weißt, was ich meine,
ja.
Wenn man in den Jahren wirklich sehr, 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 sehr gut auf sich aufpasst, ja, weil sonst hat man irgendwie 4,5 Kreuzbandrisse und ist dann halt mit 29 schon am Ende seiner Karriere und das wollen wir ja alle nicht.
Nee.
Von dem her, glaube ich, haben wir da in den letzten Jahren und von den vorhergehenden Generationen, die ja auch an der einen oder anderen Stelle nicht wirklich die leuchtenden Vorbilder waren in Sachen Work-Life-Balance, gelernt, was es braucht, um die Balance zu finden.
Mhm.
Nur das eine ist die Theorie, das andere ist die Praxis.
Ja, total. Ne?
Das sage ich auch immer wieder. Ich finde total lustig, wie vogue und intelligent wir in diesem Podcast über diese Thematiken reden. Und dann in dem Moment, wo das Mikro ausgeht, verfällt man trotzdem häufig und gerne wieder in die Muster, die man eigentlich abschwört oder denen man abschwört. Von dem her, da suche ich auch immer noch nach einem Tool, wie man noch mehr in der Praxis umgesetzt bekommt und nicht nur in der Theorie weiß.
Oh, das sind Entscheidungen, glaube ich. Ganz viele kleine Entscheidungen jeden Tag.
Ja.
Das sagt auch hier Clayton Christensen. Klar, man muss auf die Ressourcen achten, man muss Prioritäten setzen, alles Dinge, die wir kennen, ja. Also es ist ja nichts, genau wie du sagst, ne, was wir auch in anderen Podcasts schon diskutiert haben. Er nennt ein schönes Wort, was ich hier schlau wie schlumpfweise mal auch nennen möchte. Er sagte, indem man die Kontrolle über seinen persönlichen Ressourcenallokationsprozess übernimmt. Geil, oder?
Ja.
Also die Verteilung der Ressourcen bedeutet das einfach nur auf gut Deutsch, kann man den Fehler vermeiden, alles nur in die Karriere zu investieren. Weil ja, ich bin bei dir, es verschmilzt irgendwo. Auf der anderen Seite, es kann Klick machen und irgendwo sind die Gelder weg und auf einmal ist man nicht mehr CEO von The Ambition. Also, ne, natürlich, das wird nicht passieren erstmal. Oder nie. erstmal.
Schön, ja.
Nein, aber
Joanna weiß schon mehr als ich.
Du weißt, wie ich das meine.
Ja.
Ne, oder so viele Dinge können sich von heute auf morgen verändern im Leben, das wissen wir auch alle. Und wenn man immer nur auf dieses Berufsding, also auf diesen Job quasi setzt, auf diese Karte, das sagt er ja, nicht nur auf diese Karte setzen im Leben, ja. Und das machen wir ja auch gar nicht. Wir sind ja vorbildlich unterwegs. Auch das muss ich schon sagen, wenn wir hier die Mikros ausmachen. Also nicht, dass da ein komisches Bild gerade entsteht von, wir leben hier in zwei verschiedenen Welten, in der Learningswelt und in der anderen Welt da draußen. Nein. Also das ist ganz wichtig. Ich fand es ganz interessant. Er hat eine Geschichte erzählt und er sagte, er erinnert sich daran, dass einige seiner Kommilitonen von der Business School aus einem sehr selbstlosen und humanitären Grund in die Uni kamen. Viele vorher wollten nämlich von ihnen die Welt verändern. Die haben gesagt, wir wollen die Welt verändern, wir wollen ein cooles Business aufmachen, wir wollen all unser Brainpower irgendwie da reinstecken und was bewegen in der Welt, ja. Aber als sie mit den Studienschulden, ist ja auch überall, nicht nur bei uns oder in den USA, so ihren Abschluss machten, nahmen sie Jobs für Geld an, um ihre Schulden zu begleichen. Und das sollte nur eine vorübergehende Sache sein. Aber im Laufe der Zeit wurden sie in ihre Karrieren verwickelt, verdienten Geld und jagten nach Besitztümern, ja. Es wurde immer mehr Geld und immer mehr Besitztum und immer mehr Macht und Reichtum. Und ihr ursprüngliches Streben nach dieser edlen Sache, ja, die Welt zu verändern, verlief im Sande und auf dem Weg verloren sie den Überblick darüber, was in ihrem Leben wichtig war. Und das hat er halt, das sagt er nicht nur einfach, sondern das hat er ganz viel erlebt, wirklich, mit Menschen, mit denen er studiert hat. Wahnsinnig intelligente Menschen da in Harvard auch, ne? Und er sagte, eine echte Strategie in Unternehmen und in unserem Leben entsteht durch da hunderte von täglichen Entscheidungen darüber, wofür wir unsere Ressourcen ausgeben. Wie stellst du sicher, dass du in die richtige Richtung gehst, während du dein Leben von Tag zu Tag lebst, ne? Beobachte, wohin deine Ressourcen fließen. Und wenn sie die Strategie, für die du dich entschieden hast, nicht unterstützen, dann wird diese Strategie langfristig nicht umgesetzt werden, ja? Also, wenn du irgendwie eine Familie gründen willst und aber das Thema immer wieder schiebst über Jahre und Jahre und Jahre und Jahre und Jahre, oder wenn du den Partner für dein Leben suchst, aber dein Alltag 24 Stunden Arbeit ist, oder wenn du abnehmen willst und aber 24 Stunden arbeitest und, ja, die Reihe ist ja lang. Also die täglichen kleinen Entscheidungen, es geht gar nicht um die große moralische Riesenentscheidung, die du triffst, sondern es geht um die kleinen Entscheidungen, die dann zur Veränderung führen oder die auch das mit deinem Leben machen, was das Ergebnis nachher ist sozusagen. Also, wie man seine Ressourcen einsetzt, bestimmt die Ergebnisse deines Lebens. Ja.
Chapeau.
Weise.
Aber jetzt geht's darum, wie mache ich aus Vorsätzen Gewohnheiten.
Genau.
Und ich glaube, oder nee, ich weiß, dass das, was du gerade beschrieben hast, nämlich viele kleine Schritte aneinander reihen, um daraus dann mit der Zeit ein verändertes Leben zu machen, wird zum Ziel führen.
Ja, absolut. Und das schließt auch nochmal so ein bisschen an den letzten Punkt an, den fand ich am griffigsten eigentlich, um den nochmal mitzunehmen. Klingt auch erstmal sehr banal, ist aber tatsächlich etwas, fand ich zumindest, was interessant ist und auch, ich glaube, jeder irgendwo mal Berührung mit hatte. Halte dich immer an deine Prinzipien. Und er steigt auch wieder mit einer kleinen Geschichte ein. Er erzählt eine Geschichte aus seiner College-Zeit, als er Basketball in der Uni gespielt hat. Sein Team hat die ganze Saison hart gearbeitet und es bis ins Finale eines großen Turniers geschafft. Das Meisterschaftsspiel stand eben an einem Sonntag. Und Christensen, das müsst ihr wissen, der war sehr stark gläubig. Also er war religiöser Mormone. Das heißt, das Spielen am Sabbat, am siebten Tag, war gegen seine religiösen Überzeugungen. So. Und dann kam der Trainer, hat gesagt, so, wir wollen dich mal aufstellen, du bist hier der Beste und so weiter. Und er hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Und der Trainer hat gesagt, nur dieses eine Mal. Und er hat gesagt, nee, das mache ich nicht. Und das Team hat trotzdem gewonnen danach. Aber er sagte eben, das Leben ist nur ein endloser Strom milderner Umstände. Hätte ich dieses eine Mal die Grenze überschritten, hätte ich es in den folgenden Jahren immer und immer wieder, wahrscheinlich mal nur einmal getan. Viele von uns haben sich eingeredet, dass wir nur dieses eine Mal unsere eigenen persönlichen Regeln brechen können. In unseren Köpfen können wir diese kleinen Entscheidungen rechtfertigen. Keine dieser Dinge fühlt sich an, wenn es zum ersten Mal passiert, wie eine lebensverändernde Entscheidung. Die Grenzkosten sind fast immer super gering, ne? Jede dieser Entscheidungen kann sich jedoch zu einem viel größeren Bild zusammenfügen und uns zu der Art von Person machen, die man nie sein wollte. Und dann fallen uns vielleicht ein paar Skandale ein, die wir so in den letzten Jahren bei großen Firmen, ne, wo dann Gelder hinter zu, ne, Steuern oder Gelder oder was weiß ich. Das fing wahrscheinlich alles mal mit einer ganz kleinen Entscheidung an irgendwo. Und wenn man auf der Grundlage dieser, ich sag mal, Grenzkostenanalyse, also nur dieses eine Mal, ja, nachgibt, wird man es bereuen, wo man landet. Es ist einfacher, zu 100% an seinen Prinzipien festzuhalten, als zu 98% an ihnen festzuhalten. Und das fand ich total cool, weil ich dachte, ja, das stimmt, glaube ich. Da einfach bei sich zu bleiben und auch nicht da noch eine Ausnahme zu machen. Und da, weil wir neigen ganz oft alle dazu, das sage ich mal ganz pauschal, hier nochmal vielleicht eine Ausnahme und da arbeite ich vielleicht doch nochmal 10 Stunden
aber man muss
länger
auch
als sonst.
Ich wirbel die ganze Zeit schon mit dem rechten Bein.
Ich merke schon.
Mir ist wichtig, einmal hinzuzuaddieren, dass man dann auch mit den Konsequenzen leben muss. Ja, also ja. Man passt dann halt auch nicht mehr in jedes System und jedes Zielframework und kann dann vielleicht auch nicht Vorstandsvorsitzender von Mercedes-Benz werden oder Vorsitzende. Nicht, dass es bedeutet, dass man das zwingend werden muss, ne? Aber wenn jetzt das Prinzip ist zu sagen, irgendwie Arbeit ist Prio 2 und ich investiere viel mehr Zeit in mein privates Glück und bob mit all den Dingen, die du gerade richtigerweise beschrieben hast, dann darf man sich auch nicht wundern, für mein Befinden, dass dann vielleicht die berufliche Karriere auch nicht die Geschwindigkeit aufnimmt, die sie sonst
aufnehmen
könnte. Total.
Dann ist ja immer die Frage, warum ist mir das so wichtig? Ne? Also
genau.
warum ist mir das so wichtig?
Absolut.
Eine Karriere zu, was ist Karriere? Kann man ja auch fragen. Ne?
Mir geht es nur darum, wer A sagt, muss auch B sagen.
Wer A sagt, muss auch B sagen, genau. Und am Ende sagt er ja einfach nur, es ist viel leichter, 100% an deinen Prinzipien festzuhalten. Also nicht zu sagen, hier mache ich eine Ausnahme und da, sondern einfach dabei zu bleiben. Und ich glaube, also erstens muss man sich erstmal darüber bewusst werden, was sind denn meine Prinzipien? Ja, wonach möchte ich denn leben? Also wonach möchte ich mein Leben aufstellen? Was habe ich denn für Werte für mein Leben und für die Arbeit? Also hierbei beides, gar nicht nur Leben oder Arbeit, sondern wie möchte ich denn sein? Möchte ich ehrlich sein? Was bedeutet Ehrlichkeit? Ja, mal so ganz platt. Und diese ganzen Themen. Es geht um Integrität am Ende. Es geht um ein integres Leben. Und ne, was bedeutet das, sein Leben mit Integrität zu leben? Es geht nicht nur um unsere Entscheidungen angesichts einer dramatischen moralischen Herausforderung, sondern vielmehr entsteht Integrität aus den Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, hatten wir gerade auch schon. Und auf diese Weise erfordert Integrität eine ständige Selbsterkenntnis. Und das ist, glaube ich, wichtig. Also drittes Learning, halte dich an deine Prinzipien und zwar zu immer zu 100% und nicht nur zu 98%. Es ist viel, viel einfacher. Das Leben ist so viel einfacher. Und das fand ich toll, weil das liegt sehr nahe. Das ist ja viel einfacher, weil da muss ich mich ja gar nicht entscheiden, sondern ich bleibe einfach dabei, was ich mir mal vorgenommen habe. Das bedeutet ja nicht, dass ich nachjustieren kann. Ja, oder dass ich den Kompass nochmal neu stelle. Oder, aber es bedeutet in einem Moment einfach, dass ich sage, hey, ich bleib mir da treu. Einfach, ne, so. Und ich glaube, da geht es auch eher um die größeren Dinge, nicht um die kleinen. Also habe ich mir jetzt vorgenommen, immer Salat mittags zu essen und dann esse ich nur Salat und esse keine Pommes mehr. Nein, darum geht es natürlich nicht, ja.
Wir werden das beobachten, ja. Joanna.
Absolut.
Da hast du den Prinzipien von Learnings gehört, hier unter 30 Minuten Schluss machen zu müssen.
Stimmt.
Lass es uns zusammenfassen. Was haben wir heute mitgenommen?
Genau, to make a long story short, ne, die erfolgreichsten Berufstätigen sind diejenigen, laut Christensen, die ihre Ressourcen nicht nur in die Arbeit, sondern auch in ihre Familie und in ihren Lebensstil investieren. Und indem sie Verantwortung für die Aufgaben übernehmen, die von uns außerhalb des Arbeitsplatzes auch verlangt werden. Ne? Er geht in seinem Buch noch ein ganzes Kapitel auf Kindererziehung, wo es darum geht, zum Beispiel Kinder so zu erziehen, dass sie eigenständig Lösungen entwickeln sollen. War auch ein ganz, ganz spannendes Kapitel. Und er spricht von den ganzen Erfolgsbeispielen von Netflix, IKEA und so weiter. Und wie man im Endeffekt eine integre Lebensführung schaffen kann und trotzdem erfolgreich sein kann. Also ich glaube, das ist vielleicht nochmal so ein bisschen, weil du vorhin so dieses A oder B und
ich
man kann dann nicht
Erfolg
erfolgreich
absprechen.
Sein, genau, sondern
Glück,
wie man,
ja, Erfolg weiß ich nicht,
wie man das zusammen machen kann und, ne, und nur dann am Ende wahres Glück erreichen kann. Und ich finde es ganz toll, das ist ein Mann, der sehr viel erreicht hat. Das ist keiner, der Kauderwelsch irgendwo hinterm Busch gemacht hat und sich ein bisschen entspannt hat oder auch mal bei euch letzte Woche beim Yoga war oder so, sondern einer, der hat es halt wirklich richtig drauf und der da wirklich mit einem sehr weisen Blick drauf schaut. Und,
super, schaue ich mir an.
Ja,
vielen Dank. Viel gelernt.
Gerne, hoffe ich.
Ich glaube, alle weiteren Infos gibt es wie immer in den Shownotes.
Ja.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis nächste Woche, ihr Lieben. Macht's gut.
Bis dahin.
Ciao, ciao.
Tschüss.